Und ich habe gedacht, in diesem Jahr, Mann, die Ehe ist etwas, was, wo man so viel Segen haben kann. Und ich weiß, dass Teufel das weiß. Und deswegen, ich bin überzeugt, dass die Ehe ist etwas, was total angefochten ist. Und es ist nichts, für ihn nichts Besseres, als das zu zerstören. Und weil manchmal denke ich, je größer die Berufung eine Ehe hat, desto mehr wird es angefochten. Und wirklich so, und nicht nur die Ehe, sondern schon Beziehungszeit, Freundschaft, Singlezeit, damit die Ehe gar nicht zustande kommt. Und das war mir so irgendwie in dem Jahr so klar geworden, als ich 18 war, ne, habe ich immer gedacht, so romantische Geschichten, irgendwann heiratet man, wir alle so. Man hört so Geschichten von den Ehepaaren, bei denen so romantisch war, und man träumt so über romantischen Beziehungen. Und je älter man wird, mit 25, fängt man ein bisschen schon vielleicht zappelig zu sein. Und ich kann mich erinnern, in der Bibelschule habe ich eine 30-jährige Mädchen begegnet, die schon ziemlich frustriert war, die gesagt hat, bei jeder Hochzeit ist sie dann schon von Freundinnen, sagt jemand, Jesus, hast du mich vergessen? Und dann habe ich gedacht, je mehr mein 30. gekommen ist, ich habe gemerkt, irgendwie. Und da habe ich mich oft gefragt, was ist das, wenn für Gott Ehe so bedeutet, so viel Bedeutung hat und man merkt, wie viel Segen da drin ist, kann doch nicht sein, dass das für Gott so ein Thema ist, was so irgendwie verloren geht. Und was bedeutet, wenn Jesus sagt, dass man ihm vertrauen soll und wenn du Gott vertraust, dann sorgt er für alle Bedürfnisse, dann die Ehe ist doch etwas, was viel größer ist als irgendein, weiß ich nicht, Wohnung oder so. Und ja, jetzt bin ich aus. Auf jeden Fall. Und dann habe ich gedacht, was ist das Vertrauen? Ne, das fängt schon in Single-Zeiten an. Wie kann ich Gott vertrauen? Wenn, okay, mit 18 vielleicht fällt das noch leichter. Da vermischt das irgendwie so romantische Vorstellungen mit 30. Was ist das Vertrauen? Vertrauen ist etwas, sich Hochzeitskleid zu kaufen und warten, dass dein Mann kommt. Oder Vertrauen ist, auf keinen Fall in Internetbörse zu gehen, in christliche Seite, weil für mich war, ich habe gedacht, ich konnte ziemlich lange nicht zugeben, dass ich einen Wunsch nach Partnerschaft habe, ich war zu stolz dafür. Oder Vertrauen ist sich in fester Überzeugung, dass Gott dafür sorgt, sich dafür vorzubereiten, an sich zu arbeiten, als Person zu reifen oder schon überlegen, wie deine Beziehung laufen soll. Wie läuft die Beziehung, wenn man jemand endlich kennenlernt? Was ist das? Als ich Stefan kennengelernt habe, dann denkt man, oh, jetzt, ne? Vielleicht ist das das. Und dann plötzlich standen wir so und wussten nicht, wie wir das leben. Ich kenne Gesetzlichkeit. Und deswegen wusste ich, ich möchte auf jeden Fall nicht dahin. Weil, was darf man nicht und das darf man nicht und das darf man nicht. Und Stefan wollte Gottes Weg gehen. Und für mich jede Versuchung, irgendeinen Gottesweg zu suchen in unserer Beziehung, war für mich gleich Gesetzlichkeit. Und ich war so, nach einem Jahr haben wir schon uns getrennt und ich war so kaputt. Ich kann mich erinnern, dass ich sogar irgendwie Daniel angesprochen habe und ich war so fast böse. Aber ich habe gesagt, warum finde ich nichts, niemand erzählt mir, wie man so leben kann, so christliche Beziehung. Ich habe keinen Bock, total ohne Gott zu leben, das irgendwie so wie Welt es lebt, weil es muss irgendwas Größeres sein und ich habe keinen Bock auf Gesetzlichkeit. Und ich bin so froh, dass damals so, wir haben darüber gebetet und wir haben Gerd und Ulrike begegnet und mit denen, es war so eine Begegnung, wo ich gemerkt habe, wir können nicht so leben, wie sie gelebt haben. Wir gehen unseren Weg. Und jeder geht so eigenen Weg. Aber die Geschichte von denen, zuerst, als wir bei denen waren zu Hause, habe ich gemerkt, ich habe so ein Bild von dem Tempel, der gebaut wurde und es kam kein Hammerschlag hören könnte an diesem Platz, weil die Steine schon vorbereitet wurden. Und das hatte ich das Gefühl bei denen, sie haben lange gewartet, aber sie haben sich formen lassen. Und deswegen in dieser Familie hatte ich gemerkt, man hört keinen Hammerschlag. Ne? Kann sein, dass bei dir anders ist, dass bei dir Hammerschlag hören wird. Aber dieser Mut, Mut zur Gott zu suchen. Und sie haben uns damals ihre Geschichte erzählt. Und irgendwie habe ich gedacht, als ich mich zu heutigen Termin zu predigen angemeldet habe und wusste nicht, ob ich bis diesen Termin schaffe, ich habe Gerd gefragt, ob er noch ein bisschen vielleicht anderen Mut machen kann, wie er damals uns gemacht hat. Und darf ich dann Gerd bitten? Ist denn noch irgendwie?
Jawohl, danke schön. Ach, ich glaube, ich setze mich heute mal hin hier. Ja, wie gestaltet man Beziehungen? Manometer, im Vorfeld habe ich so viele Gedanken im Kopf gehabt, dass ich dachte, Mensch, da könnte man glatt ein Seminar draus machen mit 10, 15 Einheiten. Das wäre locker möglich, weil es so dermaßen viele Aspekte gibt, die man da sehen kann. Ich will mal kurz was für alle, die mich nicht kennen, zu meiner Person sagen. Ich bin 51 Jahre alt heute, 3 Jahre verheiratet. Wir haben ein kleines Mädel, die ist heute mit dabei, mit einem Down-Syndrom. Ich erwähne das extra, ich glaube, komme da gleich nochmal drauf zurück. Ich bin 48 Jahre Single gewesen, bis ich Ulrike kennengelernt habe und habe natürlich als Single diese schmerzhafte Erfahrung des Alleinseins gehabt über einen langen, langen Zeitraum. Und ich würde heute sagen, dass das für mich ganz persönlich eine wertvolle Zeit war, insofern, als dass es ein Druckfaktor war, der mich näher zu Gott gebracht hat, so will ich es mal sagen. Ich glaube nicht, dass das das Optimum ist, dass Gott uns immer nur durch Druck zu sich hinziehen will. Das Eigentliche ist, das will ich mal ganz klar sagen, dass er uns durch Liebe zieht. Gottes Güte will uns zur Umkehr führen. Aber er hat es natürlich, wenn er uns begegnet, wenn er anfängt, in unseren Herzen zu arbeiten, mit mehr oder weniger großem Grad an Verhärtung zu tun. Das ist eigentlich so und häufig ist es nicht anders möglich, dass unser Herz aufgebrochen wird als durch Druck. Aber ich glaube, wenn das für dich in deinem Herzen zu einer Intention wird, zu einem Ziel, zu einer Priorität, dass du zu Gott kommen möchtest, dass du, so wie der Daniel das so schön gesagt hast, da reinkommen möchtest, in seiner Gegenwart zu leben und das zu genießen, dann werden auch diese Druckmomente und durchaus schmerzhafte Erfahrungen für dich einen extrem großen Wert bereithalten, weil Gott das so machen kann und will. Das ist etwas, was mich total fasziniert an Gott, dass es gibt so Aussagen und Verheißungen, die absolut in diese Richtung gehen, dass zum Beispiel das Heil, und mit Heil meine ich jetzt letztlich alles an Gutem, alles an Segen, alles an Lebensqualität, was von Gott kommt, dass das von seiner Seite aus total geschützt wird. Es ist so geschützt, dass letztlich der Teufel keine Möglichkeit hat, da reinzukommen, das zu zerstören, wenn du es nicht willst und weil Gott es sowieso nicht will. Wenn du an Gott bleibst, wird alles, was in deinem Leben geschieht, egal wie hart es sein mag, egal wie destruktiv es gedacht ist vom Teufel, wird für dich zum Segen sein. Das ist doch faszinierend. Das ist etwas, was mich total fasziniert an Gott, wo ich sage, boah Gott, es lohnt sich für dich zu leben. Auch wenn es Sachen gibt im Leben, die schmerzhaft sind, die mir nicht gefallen, wenn ich auf Wege geführt werde, die ich mir nicht ausgesucht habe. Als wir die Diagnose gekriegt haben, unser Kind hat möglicherweise ein Down-Syndrom, habe ich gedacht, scheiße, das will ich nicht, das tut weh. Dann hat Gott angefangen zu arbeiten in unseren Herzen, hat uns vorbereitet, bis wir an den Punkt gekommen sind, wo wir gesagt haben, okay, Herr, wenn es so sein sollte, dass du einen Segen für uns da drin hast, den wir jetzt noch nicht erkennen können, dann wollen wir ja dazu sagen. Und Gott hat Segen darin. Ist das nicht grandios? Und wir sind eine glückliche Familie, wirklich, das ist so. Ja, jetzt will ich mal so anfangen. Ich habe immer diese Vorstellung gehabt. Das ist auch so ein Punkt, man hat Vorstellungen. Und Gott richtet sich nicht unbedingt nach unseren Vorstellungen, sondern er möchte auch die Möglichkeit haben, immer, dass unsere Vorstellungen aufgebrochen werden können, damit er seine Vorstellungen reinbringen kann. Ich hatte die Vorstellung, dass wenn ich der Frau begegne, die Gott für mich hat, dass ich das dann irgendwie ganz klar von ihm hören werde, in irgendeiner Form. Also Gott hat zu mir in vielen Dingen im Leben, also vielen bedeutend weniger wichtigen Dingen, so klar gesprochen, dass ich dachte, also wenn die Frau kommt, die für mich bestimmt ist, das muss so klar sein, dass ich mich überhaupt nicht vertun kann. Und es war nicht so. Ich habe sie kennengelernt beim Babysitten, habe mich eigentlich sehr schnell in sie verliebt, aber dann habe ich immer das über viele Jahre hinweg trainiert, weil es immer nicht die Frau war. Vorher, die Gott für mich hatte, habe ich das unterdrückt, dieses Gefühl. Und dann hat irgendwann mal mein Schwager mir so mehr oder weniger vor das Schienbein getreten und hat gesagt, guck mal, die Ulrike, meinst du nicht, das wäre eine Frau für dich? Und dann kam es wieder zurück und ich dachte, da müsste ich jetzt mal drüber nachdenken. Und ich wusste aber nicht, ist das jetzt von Gott oder nicht? Oder wie soll ich damit umgehen? Und in diesem Suchen dann hat Gott irgendwann mir wie so einen Eindruck gegeben, also das war auch nicht so ein klares Reden, es war nur einfach mehr oder weniger so das Gefühl, du kennst doch meinen Frieden und du hast meinen Frieden, geh doch einfach mal einen Schritt auf die Frau zu und wenn du merkst, der Friede geht weg, dann ist es nicht von mir. Und wenn der Friede bleibt, dann gehst du weiter. Habe ich gedacht, damit kann ich was anfangen. Also bin ich auf sie zugegangen, habe Frieden gehabt und dann haben wir uns getroffen, eine Verabredung in einem Restaurant gehabt und da viele Stunden gesessen und uns unterhalten und habe gemerkt, boah, der Friede bleibt. Und dann sind wir weitergegangen. Und es war bei ihr genauso, darf ich mal ganz kurz irgendwas zu trinken haben? Ich habe so einen trockenen Hals. Hätte ich vielleicht schon vorher daran denken sollen, Entschuldigung. Und dann ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, wenn man in so eine Beziehung reinkommt, wie gestaltet man das? War natürlich für mich auch ganz neu, also ich hatte es nie geübt vorher. Ulrike ist die erste Frau in meinem Leben. Ich hatte aber Folgendes beobachten können vorher, also 48 Jahre lang hat man viel Zeit, Paare zu beobachten und wie sich die Beziehungen entwickeln. Und habe sowohl in meiner eigenen Familie gesehen, als auch in Gemeinde- und Freundeskreis, dass Leute sich kennengelernt haben, durchaus extrem heiß verliebt waren ineinander und dann aber die Beziehung oder Ehe, wenn sie da entstanden ist, durchaus gescheitert ist nach mehr oder weniger langer oder kurzer Zeit, ist ja auch sehr unterschiedlich. Und für mich ist dann daraus irgendwann die Erkenntnis gekommen, du kannst an dem Grad der Verliebtheit nicht abschätzen oder gar nicht festmachen. Es ist kein Kennzeichen dafür, was das für eine Qualität haben wird, die Ehe. Ist das angekommen? Es ist möglich, dass sich das gefühlsmäßig so aufbauscht in der Verliebtheitsphase, und dass möglicherweise Dinge, die wirklich Bestand haben, dann zu kurz kommen. Das war für mich, was mich so bewegt. Dann ist natürlich direkt die Frage, Moment mal, wenn es also nicht um die emotionale Seite geht, wenn das keine Garantie ist für die Stabilität einer Ehe, dann muss ich mich doch fragen, was kann einem denn eine stabile Ehe geben? Wo kommt es her? Wenn es nicht an das Gefühl gebunden ist oder nicht von dem Gefühl abhängig ist oder wenn man es nicht am Gefühl ablesen kann. Und ich persönlich bin zu der Überzeugung gekommen, letztlich hängt es auch wiederum, also wenn ich frage, wie kann überhaupt mein Leben, das ist ja, betrifft ja nicht nur die Ehe, sondern es betrifft das komplette Leben. Wir können ja nicht einen Bereich ausklammern und Gott denkt auch nicht so. Also er hat uns als Menschen erschaffen und möchte uns als Menschen ganz begegnen. Er möchte jeden Bereich in unserem Leben beherrschen. Vielleicht hört sich das schrecklich an für dich, wenn ich das sage, aber Gottes Herrschaft ist eine richtig gute Herrschaft. Wenn du Gott die Herrschaft übergibst in deinem Leben, dann übergibst du die Herrschaft einem, der es super total gut mit dir meint. Dann übergibst du die Herrschaft einem, der eine absolute Kompetenz hat, dein Leben so zu gestalten und es mit so viel Glück und Freude und Segen zu erfüllen, das kannst du dir selber nicht verschaffen. Das ist so. Und aus diesem Grunde ist natürlich die Herausforderung zu denken, kann ich Gott glauben, kann ich ihm vertrauen, dass wenn ich ihm die Herrschaft übergebe, dass genau das dann geschieht in meinem Leben. Und ich glaube, dass wenn zwei Menschen sich begegnen, die diesen Glauben an Gott haben, die dieses Vertrauen ihm gegenüber haben, dann bekommt er die Möglichkeit, in unserem Herzen so zu arbeiten, es so zu verändern, so zu bewegen, dass man sich tatsächlich in diese Richtung bewegt, dass man das Potenzial an Persönlichkeitsentfaltung, aber auch an Beziehungsentfaltung, was Gott sich ausgedacht hat, als er sich die Ehe ausgedacht hat, dass man das erleben kann. Für mich persönlich war das immer so ein hohes Ideal, dass ich dachte, boah, ich bin bereit, alles dafür einzusetzen, um das zu sehen. Das will ich erleben. Und das war für mich ein Grund zu denken, ich will nicht meine Single-Zeit damit verbringen, jetzt irgendwie die Zeit so angenehm wie möglich rumzukriegen und ständig eine Freundin zu haben oder mehrere, damit ich mal ausprobieren und lernen kann, wie es geht. Und ich habe gedacht, wenn, dann will ich das bei Gott lernen. Und ich muss nicht unbedingt mehrere Mädels durchhaben, bevor ich weiß, wie es geht, sondern was ich brauche ist, dass ich mit Gottes Weisheit erfüllt werde und die kann ich in absolut jedem Lebensbereich gebrauchen. Und wenn Gott mich mit seiner Weisheit erfüllt in allen möglichen Bereichen, warum sollte er es ausgleichen in dem absolut wichtigen Bereich, wo es um Beziehung und Partnerschaft und Ehe geht, warum sollte er es mir da vorenthalten? Und wisst ihr, was ich auch gelernt habe, Leute, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Es steht so geschrieben im Jakobusbrief, dass wenn dir Weisheit mangelt, dann bitte Gott, er gibt dir sie gern und ohne dir Vorwürfe zu machen. Wir haben manchmal dieses Problem, dass wir genau wissen, also in dem und dem Bereich habe ich eigentlich nicht so gelebt, wie es Gott gefallen hat. Und das Grandiose an Gott ist, dass er nicht sagt, boah, da hast du aber verkackt. Da gebe ich dir jetzt keine Weisheit. Hast du nicht verdient. Sondern es ist genau das Gegenteil der Fall. Wenn du da verkackt hast, dann brauchst du meine Weisheit und ich gebe sie dir. Öffne dein Herz, dann wirst du es bekommen. Davon bin ich fest überzeugt. Das kann man leben. Das kann man in seinem eigenen Leben erleben. Wenn du es suchst, ist Jakobus 1, glaube ich, 15. Ich glaube, dass die Weisheit, mit der Gott uns ausstatten will, um unser Leben zu gestalten, dass die etwas ist, was absolut Tragkraft hat. Gott weiß noch immer, wie wir als Menschen funktionieren. Und auch wenn die Worte, die hier drin geschrieben stehen, vor, weiß ich nicht, 3.000, 4.000, 5.000 Jahren angefangen wurden aufzuschreiben, bis vor 2.000 Jahren wurde das Buch hier abgeschlossen ungefähr. Man kann sagen, das ist ein alter Schinken, ja, aber Gottes Weisheit ist absolut auf dem aktuellen Stand. Sie ist absolut unabhängig davon, wie eine Gesellschaft sich entwickelt. Sie ist absolut unabhängig davon, welche Traditionen wir haben. Sie ist absolut unabhängig davon, in welchem Umfeld wir leben. Weil Gott ist unser Schöpfer und er weiß, wie wir funktionieren und das hier ist die Gebrauchsanweisung. Aber es geht nicht darum, dass wir jetzt hier da irgendwelche Regeln rausholen, die wir dann befolgen. Das habe ich lange Jahre gemacht und habe über diesem Regeln befolgen Gott verloren. Weil es so nicht funktioniert. Aber wenn du Gott in deinem Leben hast und Gottes Gegenwart in deinem Leben hast, dann wirst du natürlich eine Erkenntnis darüber bekommen, wie kann ich das Leben so gestalten, dass es wirklich lebenswert ist. Das ist ein Angebot, was Gott hat für uns. Und wenn du anfängst, das zu leben, ich bin fest davon überzeugt, dass es jedem so geht, wenn du anfängst, das zu leben, dann kriegst du Geschmack auf mehr. Dann denkst du nicht, Mensch, scheiße, das war jetzt ein Verlust. Mit Gott hat alles keinen Zweck. Unmöglich, kann ich mir gar nicht vorstellen. Weil von Gott kommt das Leben. Wenn Jesus von ewiges Leben spricht, im Neuen Testament ist ganz, ganz viel davon die Rede, dann meint er nicht, wenn du irgendwann mal gestorben bist, dann geht es im Himmel weiter. Das ist auch gemeint. Aber es ist vor allen Dingen gemeint, dass es jetzt, hier und heute um eine Lebensqualität geht, die Ewigkeitscharakter hat, Ewigkeitsqualität. Und die ist unabhängig davon, in welcher Situation du dich befindest. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Ich habe lange daran rumgeknackt und habe gedacht, boah, als Single, ich habe ja ständig diesen Schmerz gespürt. Ich habe mich gesehnt nach einer Partnerschaft. Natürlich, warum? Weil Gott das doch in uns reingelegt hat. Ne? Als er den Adam erschaffen hat, sagte er, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und dann spürst du den Schmerz, wenn du Single bist, dass du eben nicht die Partnerschaft hast. trotzdem kann Gott dich glücklich machen. Das ist so. Das habe ich wirklich erfahren. Ich möchte nochmal auf diesen Punkt zurückkommen. Wir haben dieses Down-Syndrom-Kind bekommen, weil es ist für mich ganz wichtig, wenn du Single bist und du hast das Gefühl, du wartest auf den Partner und auf das Glück deines Lebens, ich gönne es dir wirklich von Herzen, aber bitte mache nicht den Fehler zu denken, wenn der Ehepartner kommt, dann fängt das große Glück an und bis dahin ist nur die große Leere. Verschleudere nicht ganz unnötig dein Leben und wertvolle Zeit mit Gott und mit dem, was er in dein Leben reinstecken will, was er in dich rein investieren will. Ich glaube, es ist ganz gesund, in im Prinzip jeder Lebenssituation, unabhängig, worin man gerade steckt, zu denken, sorge dafür, dass Gott den ersten Platz in deinem Herzen einnimmt und du wirst immer davon profitieren. Hier sitzen so viele verschiedene Leute, ich kenne gar nicht euer Leben alle, ich muss es auch gar nicht kennen. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es hier Leute, die geschieden sind und die schreckliche Sachen hinter sich haben. Vielleicht gibt es Leute, die schon ewig Single sind, die Hoffnung verloren haben, dass es nochmal einen Partner gibt für sie. Vielleicht gibt es Leute, die ganz glücklich sind, denen es rundherum gut geht. Vielleicht gibt es Leute, deren Ehe nicht so gut läuft. Es ist völlig unabhängig, in welcher Situation du dich momentan befindest. Die Entscheidung zu treffen, ich werde mich Gott zuwenden, und ich will von ihm her Leben beziehen. Ich will mich von ihm erfüllen lassen. Ich will mich von ihm befruchten lassen. Ich will von ihm Impulse haben. Ich möchte mich von ihm bereichern lassen. Das ist das Beste, was du tun kannst in jeder Situation. Guckt euch mal Jesus an, wie er Menschen begegnet ist. Gebrochene Menschen. Jesus liebt gebrochene Menschen. Ist das nicht toll? Das fasziniert mich total. Es müssen nicht immer die super ideellen Typen sein. Überhaupt nicht. Wenn du gebrochen bist, dann kannst du dir 100% sicher sein, dass Jesus dich sucht. Dass er dich will. Dass er dir richtig viel mitzugeben hat. Und er wird immer kommen mit Heilung. Mit Wiederherstellung. Gottes Ziel ist, das hat eine absolut hohe Priorität für ihn. Er hat uns ganz ursprünglich geschaffen, das war sein Plan, sein Gedanke. Das ist die Originalfassung von seinem Plan. Wir sind geschaffen nach seinem Ebenbild. Kannst du dir das vorstellen? Es gibt Menschen, die sind in Süchten und wissen überhaupt nicht, wie sie da rauskommen sollen. Gott hört nicht auf, daran zu glauben, dass du geschaffen bist nach seinem Ebenbild. Befreiter Mensch, das will er. Und das Beste an der Botschaft ist, er kann das machen. Es ist ganz eng daran geknüpft, dass wir in so einen Prozess reinkommen. Also ich würde das so ganz deutlich für mich sagen, das ist vom Anfang an meines Christseins gar nicht so gewesen. Es hat viele, viele Jahre gedauert, wo Gott auf der Prioritätenleiter in meinem Herzen immer höher geklettert ist, bis er irgendwann ganz oben war. Gott ist die Nummer eins in meinem Leben. Und in dem Maße, wie ich ihm Freiraum gegeben habe, habe ich gemerkt, es kommt Heilung, es kommt Zufriedenheit, es kommt Friede, letztlich Glück. Glück ist nicht abhängig davon, in welcher Lebenssituation du steckst. Eigentlich sind es sehr, sehr einfache, simple Wahrheiten und die haben doch so eine große Tiefe. Glück ist nicht davon abhängig, welches Auto du fährst. Glück ist nicht abhängig davon, dass du eine super schöne Frau hast. Ich habe eine, die mir sehr gut gefällt. So ein Geschenk. Und trotzdem weiß ich das zutiefst und sie weiß es auch. Unser Glück ist nicht davon abhängig. Das ist nicht die Basis für unser Glück. Ich habe eine, doch ich denke, ich möchte das mal schon erzählen, wie sich das für uns entwickelt hat mit dem mit der Down-Syndrom-Diagnose, weil das so ein abbildet, wie solche Prozesse ablaufen, wenn Gott in unser Leben reinspricht und was er da an Veränderungen bewirkt in unserem Herzen. Das Ganze hat sich so gestaltet, also wie gesagt, wir sind, die Ulrike war über 40 als, was stimmt das jetzt? Nee, wie alt warst du, als du schwanger geworden bist? Ich habe das jetzt nicht so ganz präsent. Naja, jedenfalls hat sie, von der Krankenkasse kriegt man dann ab einem bestimmten Alter so eine feindiagnostische Ultraschalluntersuchung. Das heißt, da geht man hin und dann wird das Kind sich genau angeguckt. Das war ungefähr 20. Schwangerschaftswoche oder 22. Und ich war krass erstaunt, habe sowas im Leben noch nicht gesehen. Ein riesen Bildschirm an der Wand. Und dann hat die Ärztin da mit ihrem Ultraschallgerät rumgefuhrwerkt. Dann konnte man das kleine Mädel sehen. Das war ja noch winzig klein damals. Dann wurden zum Beispiel die Fingerknochen vermessen, das Nasenbein und sämtliche Organe. Bis ins Detail konnte man da genau sehen. Ich war krass erstaunt. Und sie konnte das Herz nicht sehen, weil die Anouk sich, also war immer schon sehr lebendig und aktiv, war sehr bewegt. Und dann irgendwann, als sie alles durch hatte, sagt sie so, jetzt gucken wir nochmal nach dem Herz. Und dann guckt sie und guckt, hat das Herz gefunden. Und dann war Pause und dann sagt sie, jetzt sehe ich was. Und dann, ich glaube, aber ich muss mal noch einen Kollegen dazu holen, dass der mit da drauf guckt, weil ich mir nicht ganz sicher bin. Ihr Kind hat ein AVSD. Ulrike fing an zu weinen, die war Ärztin und wusste genau, was bedeutet. Ich dachte, AVSD hat mir gar nichts gesagt. Und dann hat sie gesehen, dass im Herzen die Herzscheidewand nicht komplett ausgebildet ist und die Klappen, die den Vorhof von der Hauptkammer trennen, ebenfalls nicht ausgebildet sind. Also war ein ziemlich großes Loch im Herzen. Während der ganzen Zeit der Schwangerschaft hat es eigentlich keine Bewandtnis gehabt, weil sie mit dem Blut der Mutter versorgt wurde und genug sauerstoffreiches Blut hatte. Aber nach der Geburt ging es los, weil da ja dann, ich sage das jetzt mal mit meiner medizinischen Laienkenntnis, das sauerstoffreiche Blut, was von der Lunge kommt, dann sich in ihrem Herzen, in Anouks Herz vermischt hat mit dem sauerstoffarmen Blut aus dem Körper und das ist auf Dauer nicht gesund. Und dieser Herzfehler ist ganz typischer Hinweis darauf, zu 50% kann man dann denken, das Kind hat auch ein Down-Syndrom. Das wurde uns als Diagnose dann da eröffnet. Und dann war noch die Frage, ob wir eine Fruchtwasseruntersuchung machen sollen, um es tatsächlich jetzt festzumachen, hat sie Down-Syndrom, ja oder nein. Wir wollten dann noch ein bisschen überlegen und sind dann für uns dazu gekommen, dass wir gedacht haben, nee, wir wollen nicht, dass da mit einer Nadel in den Bauch reingestochen wird, was ja auch ein gewisses Risiko hat. Wir lassen es einfach laufen mit dieser Unsicherheit, hat sie Down-Syndrom, ja oder nein. Und dann fingen wir natürlich an, uns damit zu beschäftigen. Das war für mich echt ein Hammer. Und ich dachte, Manometer, also so, das habe ich von Gott nicht erwartet. Warum ausgerechnet ich und wir und jetzt und was soll das? Und dann war für mich die große Frage, sollen wir dafür beten oder was? Und ich hatte echt, das waren so dermaßen viele Fragen und Zweifel und das war im Nachhinein, wenn man da durch ist, kann man immer ganz leicht darüber reden. Aber ich würde sagen, da hat Gott so gründlich Dinge bei mir aufgebrochen oder die sind einfach so entstanden, wo ich Fragen gestellt habe, die zum Teil tatsächlich bis heute nicht beantwortet sind. Zum Beispiel die ganz entscheidende Frage, warum soll ich eigentlich beten? Also ich hatte das Gefühl, wir können jetzt beten, wir können eine ganze Gebetskampagne starten. Gott macht, dass das Kind kein Down-Syndrom hat. Aber damit, ich habe mich nicht wohlgefühlt mit diesem Ding. Ich habe gedacht, Manometer, warum sollen wir das machen? Möglicherweise will Gott doch, dass sie ein Down-Syndrom hat. Ja, hört sich jetzt krass an, ne? Also ich war echt verunsichert. Und ich habe gedacht, nein, also wenn Gott es nicht will, dann macht es ja sowieso. Warum soll ich dafür beten? Und wenn er das will, warum soll ich dann da eine riesen Gebetskampagne? Könnt ihr das nachvollziehen? So meine Fragen und Zweifel. Also es war für mich ganz ungeklärt, dieses ganze Ding. Auf der einen Seite sagt Jesus, euer Vater im Himmel weiß, was ihr bedürft, ehe ihr ihn bittet. Genauso gleichberechtigt steht aber in der Bibel an einer anderen Stelle, bittet mich, damit ich euch das gebe. Was auch immer. Und ich dachte, wie soll ich damit umgehen? Das war für mich völlig unklar. Und dann ist Folgendes passiert. Wir haben ich bin ja ab dieses Jahr im Januar in die evangelische Kirche eingetreten und wir haben so eine lebendige Kirchengemeinde bei uns da in der Nähe auf dem Dorf gefunden. Und das war so in dieser Phase, wo wir in der Entscheidungsfindung waren, ob wir hier bei den Jesus Freaks weggehen und uns da dieser Gemeinde anschließen, einfach vor allen Dingen, weil es näher an uns zu Hause dran war und wir dann nicht immer diese Strecke fahren müssen. Und diese Gemeinde bietet im Herbst jedes Jahr einen Glaubenskurs an und dann haben wir gedacht, wir melden uns mal da an, weil wir kennenlernen wollen, wie die Gemeinde tickt und vielleicht trägt das dazu bei, die Entscheidung dann zu treffen. Wir sind zu diesem Glaubenskurs gegangen und etwas, was mich vor direkt zu Anfang beeindruckt hat, war, dass der Pfarrer da erzählt hat, also wir werden hier nicht sprechen über Kirchenpolitik und was alles falsch ist an der Kirche und so weiter, sondern Glaubenskurs ist für mich Jesuskurs. Jesus ist die Grundlage unseres Glaubens und ich werde jetzt 10 Abende lang über nichts anderes sprechen als über Jesus, damit ihr die Möglichkeit habt, ihn kennenzulernen und dann entscheidet, ob ihr ein Leben mit Jesus führen wollt. Es geht nicht um die Entscheidung, ob ihr in unsere Kirche kommt oder nicht, sondern ihr müsst euch entscheiden, ob ihr Jesus wollt. Ich fand das so gut, dass ich dachte, das hört sich gut an, da gehöre ich hin. Und dann hat er das entfaltet und an einem Abend war die Rede davon, Jesu Weg in die Schwachheit, in die Erniedrigung, ans Kreuz, hat mich tief beeindruckt. Das war so richtig impulsgebend für mich und dann haben wir uns unterhalten auf dem Weg nach Hause, Ulrike und ich, und standen dann abends im Badezimmer und die Zähne geputzt und da hat es weiter bewegt und plötzlich fiel mir was ein. Ich hatte einen Gottesdienst mitgekriegt im Frühling des Jahres, wo ein Missionar bei uns war in der Kirche, der seit vielen Jahren in den Kongo gefahren ist, um da Gemeinden zu unterstützen. Und der hatte dann eine Reise angetreten mit einem ganz klaren Ziel. Da waren zwischen Gemeinden Spaltungen entstanden. Einige hatten sich abgesondert, weil sie sich für was Besseres hielten. Und das brannte ihm im Herzen, dass die sich da auf einmal so zerstritten hatten und wollte da hinfahren, um das zu schlichten. Dann ist er in den Kongo geflogen, hat sich da bei einem Bruder aufs Motorrad gesetzt und sind die 150 Kilometer durch den Dschungel gefahren, 2 Tage lang. Der hat da krasse Sachen erlebt und kam dann da an bei diesen Gemeinden, die sich für was Besseres hielten und die haben den voll abblitzen lassen. Und das im Prinzip ist er mit seiner Mission da komplett gescheitert, dann wieder die 2 Tage zurück durch den Urwald. Und auf dem Weg zurück hat er gebetet und gesagt, Herr, ich verstehe das nicht, warum hat das so nicht funktioniert und was ist da so gescheitert? Und dann hat Jesus ihm gesagt, guck mal, als ich auf dem Weg nach Golgatha war und mein Kreuz getragen habe, das sah auch so aus wie ein Scheitern. Willst du mir auf dem Weg nachfolgen? Bist du bereit, dich für mich zu blamieren? Das hat er so gesagt. Ich habe es gehört, war auch beeindruckt davon. Aber das Krasse war, an dem Abend, als ich dann mit Ulrike über das Thema da gesprochen habe, wurde mir auf einmal bewusst, dass ich richtig überheblich gewesen war. Als er nämlich erzählt hat, dass der gescheitert war mit seiner Mission, habe ich gedacht, haha, hätten die so einen Charismatiker wie mich dahin geschickt, da wäre was anderes bei rausgekommen. Dann wäre der nicht gescheitert. Und auf einmal wurde mir das so richtig, ich habe mich echt geschämt. Ich habe gedacht, boah, soll ich das jetzt Ulrike erzählen? Das war ein bisschen schwer für mich. Aber ich habe gedacht, nee, das muss ich rauslassen. Da hat Gott so richtig gearbeitet in meinem Herzen. Und dann wurde das für uns so ein Thema, diese Frage, es ist doch durchaus möglich, vielleicht will Gott, dass wir Ja sagen dazu, dass er uns auf einen Weg der Schwachheit führt. Ich bin ganz sicher ein überzeugter Charismatiker. Ich glaube an die Kraft des Heiligen Geistes und alles, was er machen kann. Ich glaube, dass wir das in unseren Gemeinden viel zu wenig erleben. Davon bin ich fest überzeugt. Aber ich glaube, dass ich mit diesen charismatischen Möglichkeiten, also ich spreche jetzt für mich ganz persönlich, irgendwie sowas in mich aufgenommen habe von Überheblichkeit. Wir sind die Helden. Wir kriegen das hin. Wo sind die Kranken, die Besessenen? Kommt alle her, wir machen euch frei. Wir kriegen das hin, im Namen des Herrn. Das war so mein Ding. Und dann auf einmal, das war, wo Gott wieder was gebrochen hat in meinem Herzen. Gerd, ich will dich in die Schwachheit reinführen. Willst du das mitmachen? Ich schenke dir ein behindertes Kind. Und das war, also es ging nicht so leicht. Ja? Also nicht, dass ihr denkt, das wäre so in einem durch gewesen. Es hat einige Wochen gedauert, bis wir dann für uns in diesen vielen Gesprächen, die wir hatten, zu der Erkenntnis gekommen sind, es ist möglich, dass Gott auf diesem Weg einen Segen für uns hat, den wir jetzt noch nicht sehen. Und jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt. Wenn du das übst, wenn du das lernst, Gott zu vertrauen, wenn du Erfahrungen machst damit, dass er wirklich gut ist, dann kannst du in so einer Situation sagen, okay, Herr, ich sehe gar nicht, wo es lang geht. Es fühlt sich richtig ätzend an. Es fühlt sich ganz unangenehm an. Ich hätte mir das nie ausgesucht. Ich will es eigentlich auch gar nicht. Aber im Vertrauen darauf, dass du gut bist, dass du die Fäden in der Hand hast, im Vertrauen darauf, dass du kompetent bist, da kann ich es machen. Und dann haben wir Ja gesagt dazu. Und dann, als sie geboren wurde und sie kam raus, ich war bei der Geburt dabei, dann hat der Kinderarzt, der mit dabei war, sie hatten direkt einen Kinderarzt mit dazu genommen, weil sie wussten, es hat eben diesen Herzfehler und es könnte Komplikationen geben. Dann ging es auch direkt nach der Geburt, hat sie einen Sauerstoffabfall gehabt, dann haben sie uns weggenommen für 20 Minuten. Und dann kam sie zurück und war komplett verkabelt. Und dann hat er gesagt, also die Symptome sind eindeutig, sie hatten Down-Syndrom. Dann war es für mich nochmal so ein richtiger Schmerz, jetzt endgültig das zu wissen. Und für mich auch nochmal so ein Kampf. Es hat einen Tag gedauert und dann habe ich gedacht, okay, Herr, es ist von dir und ich will mich öffnen dafür. Und dann auf einmal, das war für mich auch eine krasse Erfahrung, das war wie so eine plötzliche Herzerweiterung, habe ich so viel Liebe gekriegt für dieses Kind, das hätte ich mir selber gar nicht machen können. Ich habe gedacht, Wahnsinn. Und heute, also ich nehme es eigentlich im Alltag im Prinzip so gut wie gar nicht wahr. Ulrike hat natürlich sehr viel mehr damit zu tun, weil sie immer zu den Therapien hinfährt. Aber für uns ist es so, als wäre es ein gesundes Kind. Und vor allen Dingen auch deshalb, weil es überhaupt keine Einschränkung gibt in der Beziehungsfähigkeit mit ihr. Ja, also mir war es wichtig, das zu erzählen, weil ich einfach mal abbilden wollte, wie gehen solche Prozesse, wenn man mit Gott lebt. Man erlebt Dinge, man wird in Sachen reingestellt, die echte Herausforderungen sind und an denen man wirklich nicht Spaß hat im ersten Moment. Das ist so. Das heißt nicht, wenn du anfängst, mit Gott zu leben, dann ist alles easy going. Ne, guckt euch mal an, was Jesus sagt zu seinen Jüngern. Wenn ihr mir nachfolgen wollt, werdet ihr Verfolgung haben. Wenn ich es jetzt mal ganz platt Deutsch ausdrücken soll, ihr werdet unter Umständen richtig in die Scheiße reinkommen. Aber ich gehe mal mit. Das sagt er. Ich werde euch niemals alleine lassen. Du kannst dir 100% sicher sein, egal was für eine ätzende Situation du erleben wirst, Gott ist immer mit dabei. Und er ist nie der zurückgezogene Abwartende, mal gucken, ob du das jetzt hinkriegst, sondern er ist immer komplett präsent mit seinen Ressourcen, mit seiner Weisheit, mit seiner Lebenskraft. Also was ich mir vor allen Dingen am allermeisten wünsche, ist, wenn ich so rede, dass ich in euch Glauben erwecken, Glauben fördern, Glauben anstoßen kann. Denn wenn du glaubst, wenn du zum Glauben kommst an Gott, in dem Moment, wo du anfängst zu glauben, dass Gott in deinem Leben präsent ist, da beginnt dein Leben mit Gott. Dann stehst du vor unbegrenzten Möglichkeiten, das ist tatsächlich so. Dann stehst du letztlich an der Startlinie zu dem Leben, in dem Gott dich in sein Ebenbild verwandelt. Ist das nicht krass? Also ich finde das total faszinierend. Gott ist angetreten, um uns als Menschen total frei zu machen, da innen drin. Frei von Befürchtungen, frei von Einschränkungen aller Art. Er kommt total mit seiner Heilung. Also ich wünsche das für mich, noch viel mehr, dass sich das erschließt. Ich glaube, wir werden, solange wie wir leben, wenn wir uns aufs Äußerste bemühen, ganz, ganz eng mit Gott zu leben, werden wir bei weitem nicht das Potenzial ausschöpfen können von dem, was er hat für uns. Aber das weiß ich, aber ich will so viel wie möglich davon kriegen, so viel wie möglich. Und ich bin bereit, alles dafür einzusetzen, um das zu erreichen, weil es sich total lohnt. Und wisst ihr, was man dann auch spürt? Ewigkeit beginnt jetzt. Das alles, was Gott in mich reingelegt hat, das, was in mir entstanden ist, das wird nie aufhören. Nie. Es geht in einer anderen Dimension weiter, in einer unvorstellbaren Größe und Herrlichkeit, von der wir überhaupt keinen Plan haben. Aber ich kann das schmecken, dass es jetzt schon anfängt. Ist das nicht krass? Die Furcht vor dem Tod hört dann auf, weil Jesus sie gebrochen hat. Ne? Ich habe jetzt meinen Schlüssel der kleinen Maus gegeben. Hat einer einen Schlüssel von euch für mich? Der kriegst du auch wieder zurück. Guck mal, als Jesus aus dem Grab auferstanden ist, so stelle ich mir das ganz bildhaft vor, hier, die Schlüssel der Hölle und des Todes, die hat er an seinem Gürtel hängen. Die Macht des Teufels ist gebrochen, bedeutet das. Du bist berufen zu einem Leben in absoluter Freiheit. Die Auferstehung Jesu ist doch eigentlich der Beweis dafür, dass die Absurdität und das absolut Ungöttliche, was durch die Sünde in die Welt gekommen ist, dass das gebrochen ist. Jesus hat durch seinen Tod dem die Macht genommen, der des Todes Gewalt hatte, Vergangenheit, nämlich dem Teufel. Leute, wenn das anfängt in uns zu leben, dann sind wir total freie Menschen. Dann haben wir eine Entfaltung vor uns, die wird ausschließlich davon bestimmt, was Gott für dich vorgesehen hat. Nicht deine bösen Nachbarn, nicht dein kniepiger Chef, nicht deine schreckliche Schwiegermutter. Die haben nicht die Fäden in der Hand. Wenn Jesus der Herr ist, und er ist der Herr, und er hat die Kompetenz, der Herr zu sein, dann hat er die Fäden in der Hand für dein Leben, für deine Zukunft. Als heute Morgen hier der Lobpreis ging, dann fiel mir dieses ein, unter anderem, das ist dann auch der Schluss, dann höre ich auf, dass der Paulus schreibt es, an einer Stelle sagt er, im Namen von Jesus Christus werden sich beugen alle Knie, alle. Und ich stelle mir das heute so vor, ich habe früher immer gedacht, boah, wenn Jesus dann zurückkommt, dann werden die ganzen Gottlosen da kommt eine riesige Peitsche aus dem Himmel, zack, und dann fliegen sie alle auf die Erde und werden gezwungen, ihre Knie vor Jesus zu beugen. Beknacktes Gedankengut, echt sowas Bescheuertes. Ich bin zutiefst überzeugt davon, wenn Jesus erscheinen wird, die Menschen werden ihn sehen und sie werden erschüttert sein. Er braucht nichts zu sagen, er braucht überhaupt nichts zu tun, er braucht nur zu erscheinen. Sie werden ihn sehen und werden zutiefst in ihrem Herzen einen absolut tiefen Eindruck bekommen davon, dass das ein so dermaßen genialer, krass, grandioser und so dermaßen majestätischer König ist. Sie werden aus innerer Überzeugung, weil sie das anerkennen, vor ihm freiwillig auf die Knie fallen. Bin ich tief von überzeugt, Jesus muss da gar nichts für machen. Weil es absolut die absolute größte Größe im gesamten Universum, weil Gott ihn dazu gemacht hat. Steht so geschrieben, dass Gott die Feinde Jesu ihm zu seinen Füßen legen wird. Wisst ihr, wie das geschieht? Ich glaube nicht, dass Jesus die alle am Nacken packt und dann dahin zerrt, ihr Schweine jetzt endlich auf den Boden runter. Sie werden ihn sehen und werden vor ihm hinfallen, weil sie wissen, boah, scheiße, dass wir das nicht anerkannt haben, ist der größte Verlust, den wir erlitten haben in unserem Leben. Ich glaube, dass für die Leute an der Stelle die Hölle anfängt. Und das ist doch schlimm. Das muss nicht sein, weil Gott das nicht will. Gott will nicht, dass wir gegen ihn leben. Gott will nicht, dass wir Verluste erleiden, weil wir ihn als Herrn nicht anerkannt haben. Gott will nicht, dass wir mit Einschränkungen leben müssen, weil er nicht regieren darf in unserem Herzen. Und darum ist das die Einladung, die ich für mich persönlich so gehört habe und die ich gerne auch weitergeben möchte. Gebe Gott total alles hin, was dein Leben betrifft, dein ganzes Herz. Das ist das Grandioseste, das Beste, das Größte, was dir passieren kann. Dann kannst du erleben, wie Gott anfängt, dein Leben reich zu machen. Er kann das. Er ist kompetent. Er hat die Größe. Er hat die Ressourcen. Und er hat eine grandiose Liebe zu uns. Unfassbar. Du bist total geliebt. Hast du es verdient? Nein! Auch das ist ein Teil der Befreiungsbotschaft. Wenn wir es verdienen müssten, dann wäre es doch idiotisch. Wir sind geliebt, weil Gott uns erschaffen hat. Weil er uns einfach mag. Weil er Freude daran hat, mit uns zusammen zu sein. Und das ist das absolute Zentrum. Die Beziehung zu Gott ist das Zentrum im Leben. Es gibt gar nichts, was zentraler ist. Aus der Beziehung zu Gott kann sich dann zum Beispiel ein Dienst entwickeln oder was auch immer, was man tut. Aber wenn ich Gott nicht dienen würde, würde er mich nicht weniger lieben. Wenn ich heute hier nicht predigen würde, sondern was weiß ich, irgendwo angeln gehen würde, hätte ich nicht weniger Gemeinschaft mit Gott. Könnt ihr das glauben? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es ist nicht davon abhängig, wie fromm wir sind, ob Gott uns liebt oder wie nah er uns dann ist. Weil Gott ist immer da, den kannst du nicht ausschließen, den kannst du nicht für 2 Stunden am Gottesdienst irgendwo einsperren. So, ich glaube, ich mache jetzt Schluss. Also ich könnte echt noch weiter reden.